Zürcher Moin. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ich bin König von Nürnberg.
Ich werde es nie werden.
Und ich bin Markus König.
Ja, und damit wäre der Gast unseres heutigen Podcasts auch schon fast vorgestellt. Wir haben heute zu Gast den CSU-OB-Kandidaten für Nürnberg, Markus König. Herzlich willkommen. Und letzte Woche Thorsten Brehm, heute Markus König. Und wir beginnen wie üblich. Markus König, sag mal erzählen, wer ist eigentlich Markus König?
Ich glaube, das kann man in drei Teile aufteilen. Erstmal danke für die Einladung. Der erste Teil ist, glaube ich, privat. Ich bin verheiratet, habe einen Junior mit 6 Jahren und er wird jetzt bald in die 2. Klasse kommen. Ja, und ansonsten beruflich auch schon, mein 20-jähriges Dienstjubiläum ist dieses Jahr soweit. Das heißt, ich habe vor 20 Jahren angefangen, habe eine Banklehre gemacht, kam von der Wirtschaftsschule, davor war ich auf der Hauptschule, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meine Karriere gestartet als, glaube ich, Kassenangestellter war das damals. Mhm. Und habe jetzt sozusagen in den 20 Jahren habe ich aufgebaut und habe Schulungen gemacht und war dann zum Schluss jetzt Filialdirektor eben an der Bank hier in Nürnberg. Ja, und der dritte Part, ja, natürlich auch politisch. Seit 24 Jahren darf ich dabei sein, habe in der Schülerunion angefangen und jetzt hat mich sozusagen die Partei ja einstimmig zum OB-Kandidaten nominiert. Ich freue mich drauf.
Jan, hatten Sie als Kind ein Poster von Markus Söder im Zimmer hängen? Ich frage deshalb, Markus Söder hatte ja ein Poster von Franz Josef Strauß in seinem Kinderzimmer hängen.
Na, tatsächlich nicht. Also ich hatte kein Poster, aber ich kenne Markus Söder tatsächlich schon auch ein bisschen lange schon. Und ich weiß noch, wie er dann mit Lederjacke und Cowboystiefel in der Jungen Union war. Also auch diesen Markus Söder durfte ich kennenlernen.
Und Markus Söder ist ja, ich sage jetzt mal nicht ganz unschuldig, dass Markus König der OB-Kandidat ist, weil Markus Söder, der die große Figur am Nürnberger CSU-Himmel, Ministerpräsident, hat relativ rasch nach Marlies Ankündigung nicht mehr anzutreten die Chance gewittert, dass die CSU diesen OB-Sessel erobert. Und dann hat die CSU ja was gemacht, was gar nicht mal so alltäglich ist. Sie ging erstmal auf Marktforschung. Am Ende kam dann Markus König raus.
Ja, schon, weil wir auch gesagt haben, lass uns wirklich überlegen, es hat doch keinen Sinn zu sagen, wir starten jetzt gleich los. Ich bin ein bisschen auch im Marathon und lauf gerne, dann ist es ja nicht so, wer als erstes losläuft, sondern entscheidend ist, wer als erstes durchs Ziel läuft. Und wir haben uns schon Zeit gelassen und haben halt auch in die Partei reingehört und haben gesagt, Mensch, die Situation ist so, wie sie ist und wie gehen wir damit um und wer könnte tatsächlich dann auch unser OB-Kandidat sein oder unsere OB-Kandidatin? Und wir hatten viele Namen und viele haben ja auch dann oder habt ihr auch geschrieben und auch berichtet. Letztendlich hat dann die Partei gesagt, lasst uns das schlau angehen, lasst uns ein Du kreieren. Und ich bin dankbar, dass die Partei jetzt gesagt hat, ja, Markus König soll der OB-Kandidat sein. Und ich bin mir sicher, mit Julia Lehner als Tandempartnerin ist es ein Traumteam für Nürnberg.
Und Frau Mann, das war ja was, auch wieder Söders Aussage, das hat er von Anfang an betont, das ist uns ganz, ganz wichtig, mit einer Frau an den Start zu gehen. Ist das wirklich so entscheidend?
Ich glaube schon, die Stadtgesellschaft ist durchmischt, ja. Und wir haben viele Damen auch hier in Nürnberg, die wollen sich auch vertreten fühlen. Und ich glaube, die Mischung macht's aus. Und jetzt nur mit 2 Männern an den Start zu gehen, das ist die eine Sache. Wir wollten auch wirklich da auch ein Zeichen setzen. Und die Julia Lehner hat in den letzten Jahren unglaublich viel auch an Erfahrung gesammelt in der Kulturpolitik. Und wenn wir uns jetzt bewerben für die Kulturhauptstadt 2025, sollte es schon auch jemand sein, der eine Galionsfigur ist und der da vorne auch, sage ich mal, die Ahnung hat, das ist sie und deshalb ergänzen wir uns perfekt.
Ist Julia Lehner auch ein bisschen die Beruhigungspille für Markus König? Ihre Vergangenheit kommunalpolitisch war ja auch davon oder dadurch geprägt, dass sie manchmal mal eine rausgehauen haben, ab und zu mal Schlagzeilen produziert haben. In letzter Zeit, seit sie Fraktionschefin der Christsozialen, ist Markus König ein ruhiger, ein gewandelter Vertreter, ein bisschen wie Markus Söder auch, der die einen sagen, er hat Kreide gefressen, die anderen sagen, er hat sich wirklich verändert. Keine Ahnung, was die Wahrheit ist, aber er ist anders als vorher. Ist es eine Frage des Alters, unwahrscheinlich mit 38 Jahren, oder was hat Sie sozusagen zu diesem Veränderungsprozess bewogen?
Ich glaube, man verändert sich immer mit der Zeit. Ich brauche jetzt keine Beruhigungspille und die Julia Lehner hat ihren Part, ich habe meinen Part. Mein Gott, ich bin eher der Typ, wo er sagt, Mensch, ja, wenn man Verantwortung trägt, dann muss man auch anders damit umgehen. Und es wird auch keiner als Oberbürgermeister geboren. Und auch da wird man, sage ich mal, hineinwachsen müssen. Ich bin damals auch als kleiner Mitarbeiter einer Bank gestartet. Und zum Schluss hat man mich zur Führungskraft dann weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Und ich glaube, das geht jeder von uns durch. Sie waren auch nicht von Anfang an Chefredakteur, sondern man hat ja angefangen. Und die Politik, das kann man, das ist ja keine Ausbildung oder kein Beruf, den man erlernen kann, sondern man wächst rein, man hat ein Gespür, man muss ein Gespür für Leute entwickeln. Ich glaube, ich bin auch in den letzten Jahren damit gewachsen, dass ich halt wirklich gerne auf Menschen zugehe. Ich bin kritikfähig, ich bin jemand, der ja gerne auch zuhören kann. Und das sind halt Stärken, die ich gerne auch einsetzen will.
Sind Sie am letzten Samstag mit 100% der Stimmen gewählt worden? 118 Stimmen der Delegierten haben Sie bekommen. Ist das jetzt eher eine Belastung, und die Sie da sehen? Ein riesen Vertrauensvorschuss letztendlich. Ich glaube, es war ja vielleicht auch nicht so ganz einfach, einen so jungen Kandidaten bei der CSU durchzusetzen. Aber Sie fühlen jetzt schon die Geschlossenheit der Partei hinter sich.
Ja, schau, ich sehe das als kompletten Rückenwind an. Wir hatten eine unglaublich gute Stimmung. Der Saal war ja schon auch angetan. Nochmal, wir sind eine Volkspartei und wir haben natürlich auch in dem Raum, wenn ich jetzt sage, 120 Delegierte sitzen da, dann haben wir natürlich auch, sage ich mal, von einer sehr starken Grünen-Fraktion auch angefangen bis zu der Law-and-Order-Fraktion, die dann sagt, okay, jetzt müssen wir Härte zeigen. Und ich habe versucht, alles mit einzubinden und auch mit die Klammer zu bilden, dass ich wirklich alle mitnehme auf die Reise, wie kann Nürnberg ausschauen, wie kann unser Nürnberg-Plan ausschauen. Das ist mir gelungen und ich sehe es als guten Start und Rückenwind für die Zeit, die kommt.
Sind Sie ein Grüner in der CSU? Also Sie haben ja als einer der wenigen öffentlich sich eingetragen fürs Volksbegehren Rettet die Bienen, im Nachhinein alles richtig gemacht, weil es dann ja Markus Söder auch sozusagen aufgesogen hat, die Thematik, und jetzt in Form eines Gesetzentwurfs ist es ja im Grunde schon auf den Weg gebracht, aber das war seinerzeit nicht absehbar. Sie haben gesagt, das ist mein Ding, ich trage mich da ein. Das hat nicht jedem in der CSU gefallen.
Das stimmt, aber nochmal, wenn es mal heißt, werden wir Grüner? Nein, ich glaube, das Ökologische ist einfach auch schon in unserem Gen mit drinnen. Wir waren diejenigen, die von Anfang an das Thema Bewahrung der Schöpfung auch gehabt haben. Ich glaube, ich bin in einem Internat groß geworden, auch hier in Nürnberg mit 8 Jahren. Ich war in St. Paul, also es war ein katholisches Internat, aber die Schule war eben außerhalb, und das war ohne Schule, sondern ein Wohnheim für Schüler. Und da habe ich das Thema schon auch, das hat eine christliche Bedeutung. Das hat jetzt nichts mit Grün zu tun. Und für mich war das klar, wir müssen was tun. Ich habe mich eingetragen, auch wenn ein paar gesagt haben, das ist jetzt unser Bienenkönig, das habe ich ausgehalten. Ich glaube, wenn einer eine Führungsposition hat, führen heißt vorangehen. Man muss auch manchmal überzeugen. Und das ist mein Auftrag und das habe ich wahrgenommen. Und es sind ja einige gefolgt. Und selbst die Staatsregierung hat dann zum Schluss gesagt, was Nürnberg macht, ist ein guter Weg und den gehen wir mit.
Jetzt sind wir fast alle Bienenkönige, bis auf die paar Landwirte, die Kollateralschaden sozusagen.
Genau. Nein, ich glaube auch da nochmal, es geht doch darum auch zu sagen, wir nehmen auch die mit, und ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, sowohl als auch, heißt auch die Devise, nicht zu sagen, jetzt nur die eine Richtung schlagen wir ein, und ich glaube, selbst die dieses Volksbegehren begonnen haben, haben schon gemerkt, okay, da knirscht es ein bisschen in der Formulierung und auch in der Machart, und das haben wir, glaube ich, jetzt gut korrigiert, und jetzt heißt es genauso Ökologie, aber natürlich auch Ökonomie, und das kann zusammengehen. Also das muss nicht immer heißen, entweder oder, sondern sowohl als auch ist da die Devise.
Sie haben ja bei Ihrer Vorstellungsrede ein paar Punkte angesprochen, wobei ich würde jetzt mal ganz deutlich oder offen sagen, manches blieb schon noch sehr vage. Also Sie wollen zuhören, Sie haben es jetzt gerade auch nochmal angesprochen, Sie wollen auf die Menschen zugehen und Sie wollen dann einen Nürnberg-Plan entwickeln. Aber was haben Sie jetzt so ganz konkret schon auf Ihrer Agenda stehen, wo Sie sagen, das ist mein Angebot an die Nürnberger, darum glaube ich, dass die Nürnberger mich wählen sollten oder können?
Also ich glaube schon, dass die Nürnberger das Verlangen haben, auch damit zu diskutieren. Ich glaube, die Zeiten einer Partei, die dann kommt und sagt, das ist unser Programm und das ist jetzt, das war's jetzt und das werden wir jetzt durchziehen, sondern ich glaube, es geht nur mit einem, ja, Gemeinsamkeit, und deshalb habe ich auch das Motto so gewählt, gemeinsam neu starten, wo wir auch die Nürnberger eben einladen, eben nicht irgendwas vorzulegen und sagen, das ist jetzt das Programm, sondern natürlich haben wir eine Grundausrichtung, und das habe ich auch bei mir schon in der Rede mit einfließen lassen. Es geht um Wohnungsbaupolitik, klar, junge Familien wollen wollen auch in Nürnberg ein bezahlbares Zuhause haben. Ich glaube, das ist auch das Thema der Zukunft. Ich will nicht, dass die Familien ins Umland abwandern, sondern wir müssen gucken, dass wir hier auch in Nürnberg wirklich Familien halten. Da habe ich schon das Thema mit Erbpacht angespielt, wo ich gesagt habe, lass uns mal mit Erbpacht arbeiten, auch als Stadt Nürnberg. Das Thema höher bauen.
Was heißt das konkret? Also Sie würden dann Leuten anbieten, gegen auf Erbpacht sozusagen Wohnraum, günstigen Wohnraum von der Stadt zu bekommen?
Ja, natürlich. Wir haben ja auch städtische Grundstücke, wo wir sagen, okay, wie können wir die auch vermarkten, und dann würde ich sie nicht verkaufen, weil oftmals in Nürnberg ist der Grund unglaublich teuer und dann scheitert es ja schon, wenn einer sagt, Mensch, ein Reihenhaus kostet bei uns 650.000 Euro, das wird schon stramm für eine Familie, das dann auch zu bezahlen. Und mir geht es darum, dass wir, weil wenn man sagt, bezahlbarer Wohnraum, ja, bezahlbar ist jeder Wohnraum, nur leisten kann sich keiner mit diesem Wohnraum. Und wenn man schon mal das Grundstück nicht finanzieren muss, sondern, sage ich mal, mit einem Pachtzins einen günstigen sozusagen zur Verfügung gestellt wird, dann hat man nur noch das Gebäude. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein. Wir brauchen halt pfiffige Ideen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen weg von dem Altbacken, was haben wir bisher gemacht, das machen wir die nächsten 20, 30 Jahre so weiter, sondern wir müssen Ideen finden. Und ich habe auch gesagt, höher bauen, ein, zwei Stockwerke höher, das muss machbar sein, weil dann kann ich auch Wohnraum schaffen. Und das Thema mit dem Thema Familie und Betreuungsplätze, das ist auch so ein Thema. Ich bin selber der Vater eines Sohnes und ich habe echt Angst gehabt, wir finden keinen Betreuungsplatz. Und das war echt kurz vor Schluss. Der Arbeitgeber hat schon gefragt, ja, wann können wir jetzt die Zeiten festlegen? Meine Frau arbeitet auch. Und ich habe eins festgestellt, wir müssen früher den Menschen eine Sicherheit geben. Mhm. Hey, da hast du einen Betreuungsplatz, egal ob Kinderkrippe, ob Kindergarten oder Hort. Das sind auch solche Themen, das interessiert die Menschen draußen.
Aber das da würde ich Sie jetzt gern mal packen. Sechsfacher Papa, leidvolle Erfahrungen. Ohne Vorwurf an irgendjemand, aber
schon nicht schlecht.
Ich habe das immer so erlebt, dass das so kurz vor knapp dann, es hat sich immer gefügt, wohlgemerkt, aber das ist eine total unbefriedigende Situation für eine Familie, da gebe ich Ihnen total recht. Und in Nürnberg ist es sozusagen unbefriedigt hoch drei. Ich erinnere an die Hort-Situation, da passieren Dinge, die einfach nicht gut sind. Die Eltern erfahren sehr, sehr, sehr spät, ob ihr Kind beispielsweise einen Hortplatz hat. Wenn man dann keinen bekommt, schaut man salopp formuliert ziemlich in die Röhre, weil die Mittagsbetreuungsplätze an den Schulen längst vergeben sind. Die Tagesmütter meistens teuer sind, vielleicht auch gar nicht mehr greifbar, weil sie auch belegt sind. Wie konkret will der Oberbürgermeister Markus König das ändern?
Ich glaube, die Planungssicherheit ist entscheidend. Wir haben, und wenn ich jetzt früher loslege, das heißt, wir müssen schon im Januar, Februar wirklich eine Zusage ausgeben und manche haben es erst im Juni und Juli bekommen. Das ist natürlich für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer, der hier arbeitet und auch Urlaubsplanungen macht und auch das Jahr durchplant, das ist zu spät. Und ich bin mir sicher, wir haben jetzt mit Online-Portal gestartet, aber wir müssen intensiv in die Planung rein. Wir haben ja auch Zahlen, die uns belegen, so und so viele Hortplätze brauchen wir, das ist an Mittagsbetreuung da. Das heißt, die Stadtverwaltung muss früher angehen, die Bürger auch fragen und danach müssen wir unseren Bedarf ausrichten und das heißt auch mit einer festen Garantie versehen und nicht erst dann einem halben Jahr später kommen und sagen, jetzt haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen. Das ist mir zu viel Energie, die da verloren geht, weil die Menschen draußen erwarten auch von der Stadt Nürnberg Planungssicherheit und das möchte ich ihnen geben und das habe ich in der Bank auch als Führungskraft immer bewiesen, dass wir mit einer guten Planung auch wirklich was hinbekommen und nicht so unter dem Thema Torschlusspanik schnell noch irgendwas reinschieben. Das muss geplant werden und diese Planung gehe ich gerne an.
Das heißt, Markus König wäre, wenn es denn klappt mit Ihrer Wahl zum OB, auch ein Verwaltungschef, der diese Aufgabe ernst nehmen würde. Ich sage das bewusst so. Ulrich Mahly war ein OB, der viele Akzente gesetzt hat in den Bereichen, die ihm wichtig waren. Nach allem, was man aus dem Rathaus hört, hat er jetzt das Thema, ich leite eine Verwaltung, nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste gehabt.
Also jetzt bin ich seit 9 Jahren Führungskraft und habe mehrere Filialen auch in Nürnberg geführt und ich glaube schon, dass man, es geht an Miteinander. Mein Motto der Führungskraft war immer, Wertschätzung kommt und dann kommt die Wertschöpfung. So, und ich habe mit Wertschätzung gearbeitet, ich habe mit den Leuten, ich habe sie mitgenommen auf eine Reise und die Leute waren davon überzeugt. Und wir haben sehr viele gute Mitarbeiter auch bei der Stadt Nürnberg. Und wenn man an der einen oder anderen Stelle auch mit dem Führungspersonal dann agiert und ihnen auch ein Leitbild gibt und ein, wo will ich denn hin, auch als Oberbürgermeister, und ich davon auch einige überzeugen kann, bin ich mir sicher, werden wir einen Großteil der Verwaltung mitnehmen auf eine Zukunftsreise, wie es dann in Nürnberg auch ausschauen wird.
Die wird bürgerfreundlich, ich kann künftig von zu Hause, von meinem PC endlich, sage ich mal, auch bestimmte Formulare erhalten. Momentan, sehen Sie mal das nach, ist Nürnberg nicht an der Spitze der Bewegung, was das digitale Government, wie es so schön heißt, anbelangt.
Das stimmt. Ich habe einen, ja, ob ich das kreiert habe, weiß ich nicht, aber ich verwende den Begriff sehr gerne. Ich möchte gerne einen Digiloger Oberbürgermeister sein. Was heißt Digilog? Das heißt für mich eine Mischung zwischen digital und analog. Mhm. Ja, wir müssen viele digitale Prozesse auch anbieten. Da geht es darum, es kann ja nicht sein, dass wir 4 Stunden, 5 Stunden auf dem Einwohnermeldeamt sitzen müssen oder einen halben Tag Urlaub nehmen, um einen Pass zu beantragen. Und dann geht es mir darum, du willst dein Auto anmelden, das ist ja auch fast schon ein 3-Stunden-Projekt. Mhm. Ich glaube, es gibt Themen, die müssen wir vereinfachen, dass man es auch von daheim aus erledigen kann. Aber wir haben auch in einer Stadtgesellschaft, die ja 540.000 Einwohner beinhaltet, viele Menschen, die sind noch nicht digital. Die leben analog. Manche wollen absichtlich analog leben, aber auch dafür möchte ich da sein. Deshalb Digilog, mhm. auch ich möchte analoge Angebote machen, wo wir auch zum Beispiel sagen, viele kaufen am Samstag und am Freitag ein, sind in Einkaufszentren, ob Mercado, im Admira Center, im Franken Center. Wieso bieten wir nicht solche wie so ein App Store, machen wir einen Bürger Store rein, wo wir Service anbieten. Du kannst dort entweder am Automaten dann auch da den Pass hier beantragen, mhm. oder jemand ist da und hilft dir bei der Beantragung. Dann musst du dich nicht anstellen oder du musst nicht irgendwo hinfahren, sondern Bürgerservice heißt für mich auch den Service an die Menschen bringen.
Also dorthin zu gehen, wo die Bürger sind.
So ist es genau. Mhm.
Würde das bedeuten, dass Sie mehr Personal brauchen? Weil Sie wissen, die Stadt Nürnberg muss natürlich auch sparen.
Anders einsetzen. Ich glaube, dass wir Personal auch, wenn wir Angebote machen, dann kann ich auch das Personal so einsetzen, weil ich fühle das schon auch stressig von den Mitarbeitern, wenn die im Einwohnermeldeamt arbeiten und wissen, boah, jetzt bin ich beim 100., aber es sind noch 400 da. Das ist ja selbst auch unbefriedigend für die Mitarbeiter. Wenn man es ein bisschen aufteilt in der Stadt und mehrere Anlaufstationen macht, bin ich mir sicher, es ist motivierender auch für die Leute, die dort arbeiten, und es ist für die Menschen, die was brauchen, von der Stadt auch leichter.
Lassen Sie uns mal von der Familien- und Sozialpolitik, Verwaltung, lassen Sie uns mal zu den vielleicht etwas schwierigeren Themen auch kommen, weil das ist jetzt Dinge, wo man sagt, ja, da will man was vorwärts bringen, Sie haben gute Ideen. Verkehrspolitik in Nürnberg, Mobilität in Nürnberg, ein großes Streitthema auch in den unterschiedlichen, sage ich mal, Fraktionen der Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer, ich nenne jetzt mal noch die E-Scooter gleich dazu als aktuelles Thema, der Individualverkehr, also Pkw und natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Wie wollen Sie diese Dinge miteinander verknüpfen und wie wollen Sie es verbessern?
Also wenn man mal vorgeht, wir haben den Fußgänger als der schwächste Teilnehmer von allen, dann haben wir den Radfahrer, dann haben wir den Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und wir haben das Auto. Und unser Ziel ist ja schon, dass wir alle vier im Blick haben. Und wenn ich jetzt mal beim Fußgänger angehe und anfange, ich habe von Anfang an gesagt, wie der E-Scooter rausgekommen ist, ich habe eine Testfahrt gemacht und habe auch gesagt, okay Freunde, also auf dem Gehweg unmöglich, ja, also das kann nicht funktionieren, weil da springen dann die Leute auf die Seite. Und viele Leute, die auch ein Handicap haben, die haben ja die Chance gar nicht auszuweichen. Deshalb das klare Bekenntnis, der Fußgängerweg ist dem Fußgänger überlassen, da kann nichts anderes auch drauf kommen. Ich habe auch gesagt, das Thema ÖPNV und öffentlicher Nahverkehr, den müssen wir neu denken. Das kann nicht sein. Es gibt da insgesamt für mich zwei Linien. Die eine Linie ist das Thema Tarifstruktur und Preise. Das sage ich ganz offen und ehrlich, von Anfang an, wie ich Fraktionsvorsitzender und auch damals als verkehrspolitischer Sprecher, habe ich gesagt, diese Tarifpolitik, wir müssen versuchen, es einfacher zu machen. Wie oft erleben wir, dass wir beim Automaten Leute stehen sehen, die nicht wissen, wo sie hindrücken? Wann kann ich mit A oder B oder welche Zone oder was drücke ich? Das will ich vereinfachen. Das muss einfacher gehen und da sind wir auf dem Weg. Das werde ich auch vorantreiben, dass es man muss kein Studium haben, um eine Fahrkarte herauszulassen. Das Thema Preise, das haben wir jetzt aktuell. Es wird keine Preissicherung dieses Jahr geben. Wir werden auch schauen, dass wir das in Zukunft mit Unterstützung...
Wir werden nicht schauen, Sie haben gesagt, unter einem Oberbürgermeister Markus König wird es keine Preissicherung geben. Da lassen Sie sich auch festnageln.
So ist es, genau. Weil ich sage ganz offen und ehrlich, dass wir im Moment ein Preisniveau erreicht haben, das ist sehr hoch. Mhm. Ich möchte einen ÖPNV für alle haben. Das kann nicht nur sein, dass nur ein gewisser Teil ihn nutzen kann, weil man es sich leisten kann. Das heißt, wir müssen die Preise schon auch ein bisschen einfrieren, dass wir irgendwann mal wieder eine Erhöhung brauchen, weil alles wird teurer. Gottes Willen, das ist klar. Aber wir haben schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Und deshalb glaube ich schon, dass wir das jetzt auch mal eine Zeit lang auch mit aussetzen können.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Im Gegensatz dazu, die Stadt Berlin will ja jetzt das Wiener Modell einführen, ist ja auch in Nürnberg immer wieder mal diskutiert worden. Warum geht man nicht in diese Richtung, dass man sagt, wir müssen eigentlich günstiger werden, damit noch mehr Menschen diesen ÖPNV nutzen?
Günstiger wollen wir ja werden, weil wenn du automatisch, sag ich mal, was auch was einfrierst und wir haben jetzt das 365-Tage-Ticket für die ganzen Schüler, für Auszubildende, das hatten wir ja bisher noch nicht und nicht nur für Nürnberg, sondern du kannst ja dann mit dem Pass sozusagen auch in dem ganzen Verbund fahren, also du kannst nach Würzburg fahren, du kannst nach Bamberg fahren, also du kannst alles damit auch nutzen, das ist schon ein gutes Signal und das wird auch an anderer Stelle günstiger werden und wir sind da auch dran und ich ist glaube ich auch mit dem Freistaat auch so kommuniziert, dass wir gucken, dass wir wirklich auch im Freistaat und da gehört Nürnberg natürlich als Metropole als erstes mit dazu, darum haben wir gesagt, lass uns eine Modellregion machen, Nürnberg, dass wir auch für alle ein 365-Tage-Euro-Euro-Ticket kriegen, dass wir 1 Euro am Tag haben. Das kostet aber viel Geld. Man sagt immer, in Wien geht alles. Wien hat eine andere Finanzierungsstruktur, das muss man auch sagen. Wien hat zum Beispiel, verlangen die eine Verkehrsabgabe. Jeder Bürger, der in Wien wohnt, zahlt automatisch einen Beitrag für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist wie eine Steuer, die wir einführen in Nürnberg, die wir nicht dürfen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, in Wien zum Beispiel, zahlt der Arbeitgeber pro Arbeitnehmer, der unter 50 ist, nochmal eine Abgabe von 2 Euro. Ja, pro Arbeitnehmer. Das heißt, du hast natürlich eine ganz andere Finanzierungssituation als wir hier in Nürnberg. Deshalb müssen wir es klug angehen. Die Preise sind zu hoch, die müssen wir stabilisieren und langsam runtersetzen, dass sie es alle leisten können. Und der zweite große Part daneben ist, wir müssen ja gucken, dass wir Netzausbau hinbekommen. Weil ich erlebe ja jetzt schon, wenn man in der Rush-Hour fährt, der Bus ist voll, die U-Bahn ist auch voll. Das heißt für mich auch, okay, wir müssen ja dann auch neue Busse und mehr Busse anschaffen. Wir brauchen vielleicht ein neues, eine neue U-Bahn-Strecke. Mhm. Wenn ich mir die Stammstrecke jetzt mal anschaue, von Hauptbahnhof bis zum Plärrer, die ist schon gut gefüllt. Mhm. Die Taktung kann ich nicht mehr erhöhen. Dann kann ich gucken, kann ich noch eine andere U-Bahn kreieren, sozusagen zum Beispiel noch die vom Opernhaus abfährt Richtung Südstadt, die dann Konzertsaal mitbedient Richtung Tiergarten raus. Mhm. Das wird Sie, Herr Husarek, freuen, dann können wir mit der U-Bahn heimfahren. Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach auch da nochmal über den Netzausbau reden. Auch der kostet Geld. Weil nur zu sagen, macht's billiger und dann kommen die Leute gar nicht mit dem Bus rein, das ist auch zu kurz gesprungen. Das machen ja andere Parteien, die schreien immer nach günstigen Preisen. Damit wollen wir die Pendler eigentlich erreichen, weil die Pendler 280.000 haben wir fast jeden Tag, also fast 300.000 kommen nach Nürnberg rein. Das Ziel muss ja sein, die abzuholen. Ja, und was nützt mir ein günstiges Ticket nur von Gostenhof nach Ziegelstein? Das wäre schön, sondern ich muss ja den Herzogenauracher, den Gräfenberger, den aus Lauf kommen, den muss ich abholen und der braucht ein günstiges Ticket, das am besten sein Auto gleich in Lauf stehen lässt und mit der S-Bahn reinfährt.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, man kann das ja übersetzen, es gibt in Nürnberg offenkundig große Versäumnisse bei der Nahverkehrsentwicklung, wenn man das jetzt bilanziert. Die CSU war aber gleichermaßen, würde ich gerne hinzufügen, ich würde jetzt sagen seit Menschengedenken, aber seit langer Zeit einer der Koalitionspartner im Rathaus. Also warum ist das bislang nicht so wirklich in die Gänge gekommen? Ich stimme Ihnen bei Ihrer Analyse wirklich zu, aber das hätte man ja schon ein bisschen früher auch verändern können.
Ja, man hat natürlich auch einen Teil, man war in Zwängen. Man muss immer schauen, die VAG hat natürlich auch das Korsett, was die VAG hat, ist schon groß und auch die Verluste, die man in der VAG geschrieben hat, sind groß. Die VAG wird auch dieses Jahr wieder knappe 80 Millionen Minus machen. Jetzt sagt jeder, was, bei den Preisen machen die noch ein Minus? Ja, es ist so. Wir haben halt uns in Nürnberg, das ist aber die Geschichte, uns auf 3 Verkehrsmittel öffentliche festgelegt. Mhm. Und das hat eigentlich keine Stadt in der Form, die unterschiedlich auch noch bedient werden. Mhm. Wir haben eine Straßenbahn, die hat ein Gleis, das ist nicht mit der U-Bahn kombinierbar, hat ein eigenes Sicherheitskonzept, steht so da, wie es ist. Wir sind stolz auf unsere Straßenbahn, aber die haben wir. Jetzt haben wir die U-Bahn, die fährt auch noch separat, auch das ist ein separater Bereich und den Bus. Keine andere Stadt in Deutschland in der Form hat diese 3 unterschiedlichen Verkehrsmittel.
Wir haben bei der U-Bahn noch einen Mischbetrieb, die haben eine fährt mit Fahrer, die 2 andere Linien fahrerlos.
Genau, aber das ist, sage ich mal, das ist gar nicht das Problem, das ist eher so das Thema, dass wir halt früher uns entschieden haben, andere Städte eine Stadtbahn, die fährt unterirdisch und oberirdisch. Wir haben halt 2 verschiedene. Das kostet Geld, das muss man wissen. Das leisten wir uns, Punkt. Mhm. So, und dann hast du natürlich, wenn du sagst, 70 Millionen, 80 Millionen Minus ist ein Betrag, dann musst du irgendwo wieder reinspielen. So, und jetzt kannst du sagen, das zahlen wir alles aus der Kasse von Nürnberg oder du nimmst auch die mit, die damit fahren. So, das haben wir natürlich jetzt eine Zeit lang gemacht, aber wir stellen halt fest, wir kommen an Grenzen ran. Nürnberg alleine wird es nicht schaffen. Deshalb ist es auch eine gute Aussage vom Freistaat Bayern zu sagen, hey, wir helfen euch. Und es muss auch letztendlich der Bund sagen, wenn wir uns in Deutschland verändern wollen, wollen mit Mobilität, dann werden wir das tun. Aber letztendlich ist, und das ist auch das Thema, viele sagen, gibt es ein Auto noch in 20 Jahren? Und da sage ich schon, ja, es wird es geben. Ich bin felsen davon überzeugt, dass auch in Nürnberg in 20 Jahren ein Auto fährt. Mhm. Wie es betrieben wird, das weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht mit Diesel und mit Benzin, aber es wird irgendwie betrieben. Und das braucht auch eine Straße und das braucht auch irgendwo einen Parkplatz.
Also weniger so. Flugtaxis, die Doro Bär skizziert, ich glaube, dann doch eher klassisch das Auto.
Nein, ich glaube eher, dass wir das sowas haben werden wie, wenn das autonome Fahren kommt, auch da müssen wir uns als Nürnberg, das hat auch was damit zu tun, wie frühzeitig klinken wir uns da ein. Ich glaube schon, dass wir mit dem Thema autonomes Fahren, du kannst dein Auto bestellen, das kommt dann angefahren, du steigst ein, du lässt dich da hinbringen und die Autos sind eigentlich relativ stark immer in Bewegung. Können wir Stau vermeiden? Können wir Luftverschmutzung vermeiden? Also da hängt schon viel dahinter, aber auch da muss es halt Unterschiede geben. Es gibt Fraktionen auch im Stadtrat, die sagen, oh, Auto wird es nicht mehr geben, alles nur noch Fahrrad und ÖPNV. Mhm. Und ich sage, es wird das Fahrrad geben, es wird der ÖPNV gestärkt, aber es wird auch ein Auto geben.
Aber wie ist dann Ihr Masterplan bei dem knappen Verkehrsraum? Sie haben jetzt Ihre Ideen für den ÖPNV skizziert. Mhm. Sie haben auch gesagt, der Fußgänger ist der Fußgänger, der hat seinen Bürgersteig, den behält er auch. Und dann gibt es diese andere wachsende Gruppe, stark wachsend, der Radfahrer, der in Nürnberg so Schwierigkeiten hat, der E-Scooterfahrer, der jetzt gerade kommt, der E-Bike-Fahrer, der weiterhin zunehmen wird, die wollen Sie, so habe ich Sie verstanden, auf eine Multifunktionsspur packen.
Genau, weil ich glaube schon, wir müssen auch dem Auto eine gewisse Sicherheit geben, weil jeder, der Auto fährt, weiß, wenn jetzt dann vor dir einer fährt mit E-Scooter, der eine fährt vielleicht noch mit dem Segway rum und kann es noch nicht ganz so gut bedienen und dann kommt noch irgendwo einer mit einem Radl her, dann wird es schon schwierig. Und dann hast du Angst, dass du jemanden auf der Motorhaube sitzen hast. Mhm. Und wenn wir irgendwann wirklich dieses Thema Autoverkehr, auch dieses Thema autonomes Fahren kriegen, glaube ich schon, dass wir einen Teil mit einer Multifunktionsspur versehen können. Das heißt, darauf fährt dann alles, was keine vier Reifen hat, fast schon. Ja. Mhm. Und dann haben wir eine breitere Spur, die man dann auch als Autofahrer sicher nutzen kann, weil du weißt, okay, darauf fährt sonst keiner mehr. Und dann hast du auch wirklich eine Möglichkeit, darauf zu fahren.
Das ist doch dann eine schnellere Spur. Das heißt, der CSU-OB-Kandidat Markus König nimmt den Autofahrern eine Spur, indem er daneben eine Multifunktionsspur
baut. Ich gebe ihnen eine Spur, die... Und wir reden ja dann auch, das ist ein Prozess, ja, es wird jetzt nicht morgen so sein, dass wir alle Spuren wegtun. Ja, das ist immer die Gefahr, die man dann bei so einer Aussage hat. Aber man will ja hören, hey, wie tickt der? Wie tickt der vielleicht der neue OB? Und da sage ich auch, es wird in der Technik vieles kommen. Und letztendlich bin ich mir sicher, werden wir einen Autoverkehr in Nürnberg haben, den wir auch brauchen, weil er auch trotzdem belebend ist und auch für den Einzelhandel wichtig ist und für die Wirtschaft wichtig ist. Und deshalb sage ich, ja, es wird eine Spur geben, die sicher ist und die Breite ist wie eine ganze Spur. Mhm. Ja, aber es wird natürlich auch Raum geben müssen und das ist der Multifunktionsstreifen, den wir dann eben für die zur Verfügung stellen, die anderweitig unterwegs sind und die werden ja mehr. Mhm. So, und dann muss ich schon so aufteilen, dass man auch sicher unterwegs ist, weil man erlebte jetzt schon eins, seit die E-Scooter unterwegs sind, gibt es unglaublich viele Unfälle und das bringt niemanden was, sondern das schadet Menschen und der Auftrag auch eines OB ist es zu schützen und das tue ich da.
Aber was heißt das dann konkret für solche Großprojekte, die in Nürnberg noch im Raum stehen, Frankenschnellweg, Nordanbindung, Flughafen, was heißt das konkret für Sie, wie würden Sie sich da positionieren oder wie werden Sie sich oder wie positionieren Sie sich?
Gut, der Frankenschnellweg ist jetzt ein Thema, ich meine, erstens gibt es den schon, den Frankenschnellweg, man kann nur nicht schnell drauf fahren, das heißt, wir versuchen ihn umzubauen, ich bin mir sicher, wir werden jetzt auf der Zielgeraden sein. Das ist, was da immer sagt, das ist so das Thema, geht es mit Grün überein? Ja, natürlich. Nochmal obendrauf kommt Grün. Mhm. Und ein großer Teil, fast einen Kilometer werden wir gewinnen, wo wir oben einen Park, wo wir Spielplätze, wo wir Menschen auch Natur zurückgeben können. Das tun wir mit dem Frankenschnellweg. Und das Thema auch mit den Begleiterscheinungen, die jetzt auch der Bund Naturschutz angesetzt hat, mit wie viel investieren wir in Radwege, wie viel investieren wir in ÖPNV, auch das werden wir mit aufnehmen. Deshalb sage ich, das wird kommen, aber es geht auch mit dem Grün in einen Kontext. Das heißt nicht eben entweder oder, sondern sowohl als auch. Nordanbindung, ich glaube, in der Zeit, wo Bäume bei uns sterben, weil sie zu wenig Wasser haben, hat es keinen Sinn, dass wir noch Bäume fällen. Deshalb ist für mich die klare Aussage, wir müssen auch da neue Ideen aufbringen mit der bestehenden, wenn wir auch nicht politisch weiterkommen. Was nützt es, wenn jetzt, sage ich mal, das ging ja um diese Schadstoffbelastung mit dem alten Löschschaum, genau. Das wird jetzt saniert, die reinigen den Boden, das dauert vielleicht noch jetzt 8 Jahre, dann ist die Planfeststellung irgendwann soweit, dann habe ich vielleicht juristisch das Recht, es zu bauen. Aber nochmal, in der Zeit, wo wir Tausende von Bäumen oben in Buchenbühl und Umgebung verlieren, weil sie kein Wasser haben und dann komme ich noch und säge die alle ab, glaube ich, das ist nicht mehr die Zeit, um Bäume zu fällen, sondern um Bäume zu pflanzen. Deshalb kann ich mir vorstellen, wenn wir nochmal drüber nachdenken, vielleicht eine komplette Untertunnelung anzustreben, wo wir eben dann auch den Wald oben belassen können.
Das ist eine bemerkenswerte Aussage, das ist eine Abkehr der bisherigen CSU-Linie. Sie sagen mit OB Markus König, keine Baumfällung, Nordanbindung, wenn sie denn kommt, sondern Neutrasierung als Ziel, neue Planfeststellung mit einem Tunnel.
Wenn der finanzierbar ist, das muss natürlich der Bund regeln, aber ich sage auch als zukünftiger Oberbürgermeister hat es keinen Sinn, dass wir hier angehen und die Bäume jetzt noch absichtlich absägen. Wir haben in den letzten Wochen 2.000 oder 3.000 Bäume echt absägen müssen. Mhm. Also nicht wir, sondern der Forst, das ist ja Staatsgebiet, aber es ist halt leider so, es ist eine Trockenperiode seit Jahren, die leiden drunter. Und nochmal, deshalb habe ich eher gesagt, lasst uns pro Kind einen Baum pflanzen und dann wäre es kontraproduktiv, wenn ich dann auf der anderen Seite 1.000 Bäume dann fällen werde.
Mhm. Klare Kante, jetzt hat aber, wir haben das Thema Verkehr jetzt gehabt, wir haben vorher die Familienpolitik gehabt, wir haben Ihr Profil so ein bisschen erkennen können, doch ein bisschen grün, ja, also ein schwarzer Grüner, ein grüner
nicht,
Schwarzer.
Nicht grün, sondern ökologisch.
Ein ökologischer Schwarzer und was sagt dieser ökologisch grün angehauchte Schwarze zur Erinnerungskultur der Stadt Nürnberg? Können Steine reden? Reichsparteitagsgelände. Sie haben vorhin mal 70, 80 Millionen gesagt, die die VAG als miese macht. So viel kostet, Stand heute, wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr, die Sanierung nur der Zeppelin-Tribüne und des Zeppelin-Feldes. Ziemlich viel Kohle, wo immer mehr Menschen ins Grübeln geraten. Soll man das wirklich in diesen Steinhaufen hineinstecken, der keine 1.000 Jahre halten wird?
Also es ist schon ein wichtiger Ort. Es ist natürlich einer der Lernorte schlechthin. Und nochmal, der Unterschied zwischen anderen Gedenkstätten ist, dass es eine Stätte der Täter ist. Mhm. Man kann jetzt das nicht vergleichen mit den Konzentrationslagern, mit Auschwitz oder mit Buchenwald oder mit Dachau, weil das sind das ist die Auswirkung gewesen. Aber das ist das Zeppelinfeld oder die Steintribüne ist der Ort der Täter. Man hat die Demokratie hat es sich wieder angeeignet sozusagen und übernommen und das ist gut so. Jetzt spielen da Leute Fußball, es wird Tennis gespielt, man geht da drauf, man erlebt das anders und wir können nebenbei natürlich auch den Menschen diese Schandtat der Täter, weil es ein Täterort ist und kein Opferort. Also nochmal, KZ-Denkstätte ist ja ein Opferort, das ist der Täterort und der einzige, der in dieser Ausprägung in Deutschland noch da ist. Also ist es ein Auftrag auch für diese Geschichte, davor zu zeigen, auch der nachkommenden Generation, was ist da passiert bei dem Täter, bei diesem Tätergedenkstätte. Und das Prinzip ist es, ja, wir wollen es erhalten, eben als auch als ja als Mahnmal und auch als Lernort, möchten aber es eben den Leuten zur Verfügung stellen, auch für die Freizeitnutzung. Und auch da für mich ist der Unterschied, wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Dachau, dann lasse ich mich bewusst auch auf diese Gedenkstätte ein. Das heißt, ich gehe in ein KZ und ich weiß davon, ich muss mich damit beschäftigen vorher. Wenn ich erstmal zum Zeppelinfeld gehe oder zu unserer Tribüne, dann bin ich erstmal vielleicht nur ein Freizeitnutzer und kriege aber über die Botschaft, dass wir eben dort dann schon auch nochmal Geschichte erzählen wollen, vielleicht auch nochmal ja ein bisschen was mit, wo ich dann halt ein breiteres Publikum erreichen kann. Und das ist schon, glaube ich, auch wichtig. Das ist unser Auftrag auch als Nürnberg und auch aufgrund unserer Vergangenheit, glaube ich, auch wichtig.
Das heißt, Sie halten fest, Sie stehen zu diesen Plänen, die es ja gibt, die von der Stadt Nürnberg ja im Stadtrat auch mehrheitlich beschlossen sind. Sie stehen überhaupt zur Erinnerungskultur der Stadt. Das ist eine Frage, die man stellen kann. Wir sind ein Neustart. Ja. Nürnberg hat sich unter Mali, das war ein Projekt von Mali, das sozusagen Schönlein intoniert hat, aber hat sich als Stadt der Menschenrechte und des Friedens stark positioniert, mit Menschenrechtspreis, der auch schon bei Scholz sozusagen erste Konturen annahm. Ist so, muss ja nicht so bleiben. Bleibt so mit OB Markus König?
Es bleibt so, weil ich unterhalte mich natürlich auch mit unseren Ehrenbürgern und auch maßgeblich war Dr. Oskar Schneider beteiligt und viele andere, die natürlich auch in Berlin dafür geworben haben, hier auch wirklich das Geld mitzubekommen. Und nochmal, das ist ein Auftrag und auch als junger Politiker nehme ich diesen Auftrag an, dass wir den Menschen, die nach uns noch kommen, auch zeigen, wie ist die Geschichte und was war damals dieser Täterort und was hat diese Faszination für viele Menschen, die dann hingegangen sind zur Reichsparteitag, was war der Auslöser und wie wurde es dargestellt? Und wir werden das ja mit neuen Medien machen, mit auch 3D-Brillen, um schon auch, wie kam es zu dieser Faszination? Wir müssen den Menschen, ist ja auch ein bisschen, wir warnen davor, weil auch in der heutigen Zeit es Geschichte wiederholt sich leider. Ich hoffe, dass sie sich nicht wiederholt und unser Auftrag ist es, dass wir auch das erklären.
Ja, wir sind schon bei einer weit über 30-minütigen Sprechzeit angelangt und haben. Ja,
machen wir halt 60 Minuten.
Es lohnt vielleicht sich. Müssen wir noch einen Teil 2 vielleicht einschieben. Aber wir haben natürlich die Frage schon noch zu stellen, die, denke ich, auch viele unserer Hörer interessiert. Wer kommt denn in die Stichwahl? Wird es eine Stichwahl geben oder gibt es einen direkten Sieger? Und wie heißt am Ende der Oberbürgermeister von Nürnberg?
Also wenn es nach mir geht, ich brauche jetzt keine Stichwahl, aber es ist wahrscheinlich, dass eine kommen wird. Ja, ich hoffe, dass ich da mit reinkomme und dass die Bürger mir das Votum geben. Und wer dann noch mitspielt, ist herzlich eingeladen. Es geht um die besten Ideen, um die schönste Heimat. Und dafür bewerbe ich mich, dass zum Schluss der Oberbürgermeister Markus König heißt.
Wir haben ja 2 Mitbewerber. Es gibt 3 aussichtsreiche Kandidaten. Das sind genau die 3, die wir auch in unserem Podcast jetzt im Wochenabstand haben. Thorsten Brehm hatten wir schon. Heute haben wir Sie, Herr König. Nächste Woche Verena Oskian. Wir haben Herrn Brehm die Frage auch gestellt vergangene Woche. Wie würden Sie Ihre beiden Mitbewerber denn skizzieren? Was haben Sie für ein Verhältnis zu den beiden?
Das wäre zu keinem ein Verhältnis, also ne, also nein, Spaß beiseite. Ich glaube, Thorsten Brehm, wir sind ein Jahrgang in der Form vom Stadtrat. Wir sind beide 2008 gewählt worden. Er ist kompetenter, er ist ein unglaublich gewiefter junger Mann und wir kommen gut miteinander aus. Ich glaube auch, das wird ein ganz fairer Wahlkampf werden. Also den kenne ich. Verena Oskian ist ja die meiste Zeit in München. Habe jetzt noch nicht so den Berührungspunkt gehabt. Aber nochmal, wir werden fair miteinander umgehen. Ich glaube, der Politikstil der Zukunft muss sein, dass wir uns alle auch danach in die Augen schauen können. Und nochmal, was eint uns? Es eint uns unsere Stadt und wir kämpfen alle für Nürnberg. Und zum Schluss wird es eine hoffentlich breite demokratische Mehrheit geben.
Was man jetzt schon sagen kann von unserer Seite, Matthias, Markus König ist die süßeste Versuchung, seit es OB-Kandidaten der CSU gibt, weil er uns mit einem Eis beglückt hat. Ein Eis, das die künftige Stadtratskoalition schon vorweggenommen hat. Es war schwarz-rot-grün. Ist ja auch ein Zeichen.
Ein breiter Bodensatz.
Aber es ist schön, der Hussek hat Schwarz zuerst genannt. Also ich hoffe, dass dann die stärkste Fraktion
stellt. Von unten nach oben genauso geschildert, wie es im Becher uns gereicht wurde. Vielen Dank nochmal dafür.
Vielen
Dank. Kommt ja der Sommer.
Wir schwanken jetzt zwischen Premium-Bier und König-Eis und sind gespannt, was Verena Oskian nächste Woche mitbringt.
Ich wollte euch jetzt keinen Alkohol ausschenken. wir wollen ja alle fit bleiben. Es ist ja tagsüber. Da ist das Eis besser angebracht.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Danke für den
Besuch und wir werden sicherlich in den nächsten 8-9 Monaten nochmal voneinander hören.
Und ich hoffe so.
Kleiner Werbeblog am Ende, am 11. September tatsächlich ein Datum, das man sich merken kann und vielleicht auch muss mit Blick auf die Vergangenheit, 9/11, werden wir diskutieren mit den 3 aussichtsreichen OB-Kandidaten, Markus König, Verena Oskian und Thorsten Brehm. Das mal als erster Vorabhinweis und nächste Woche bei Heuchermal geht's weiter mit Verena Oskian. Bis dahin, ciao.
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 Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.